Das ist ja, so ein Lied ist ja Herzensgymnastik. Nicht nur für den Körper, sondern für den ganzen Menschen. Das passt hervorragend zum Einstieg in die Predigt heute. Denn ich komme gerade vom Innovationskongress unseres Dachverbandes, des Gnadauer Verbandes, in dem alle Gemeinschaftsverbände und auch andere freie Werke innerhalb unserer evangelischen Kirche in Deutschland zusammengeschlossen sind. Innovationskongress heißt Weiterentwicklungskongress. Unsere Welt und damit auch die Lebensweise von Menschen verändert sich ja fortwährend. Das ist eine Binsenweisheit. Die kann man immer sagen, stimmt auch immer. Aber viele Menschen sind davon verunsichert. Und diese Veränderungen scheinen ja auch immer schneller zu gehen. Also in kürzerer Zeit kommen mehr Veränderungen dazu. Das hat, und darum ging es bei diesem Kongress, auch Auswirkungen auf unsere Gemeindearbeit. Oder sagen wir es mal so, wenn sie es nicht hat, sind wir schon längst abgehängt. Und das wurde ja auch oft erlebt, dass christliche Gemeinden in vielerlei Hinsicht einfach nur ewig gestrig wirken. Damit haben wir uns befasst. Leider war ich alleine. Ich hätte gerne von euch welche dabei gehabt. Man könnte das hervorragend weiter bearbeiten. Macht nichts. Ich werde irgendwie versuchen, noch an das daran zu kommen. Wobei, so vermitteln kann man es nicht mehr. Nicht jeder Mensch ist ein Typ, der Veränderungen mag. Weiß er nicht, wie es dir geht. Manchem fällt das leicht. Ich hatte einen Gesprächspartner, der sagt, ein weißer Zettel und ich kann völlig neu denken, das ist mein Element. Habe ich bisher wenige Menschen getroffen in meinem Leben, die das so sagen. Soll ja angeblich 10% davon geben. Die Verhältnisse, in denen wir leben, ändern sich und wir Christen müssen unterscheiden, welche Veränderungen davon auch mit unserem Leben zu tun haben müssen, weil sie die Verhältnisse betreffen, in denen wir auch leben, und welche Veränderungen auch nicht vorgenommen werden sollten, weil sie eben auch unsere Einstellungen, unsere Haltung gegenüber Menschen und anderem verändern. Aber sich vor Veränderungen zu schützen, im Grundsatz ist etwas, was uns am Leben hindern wird. Dann bleiben wir stehen. Jemand hat darauf hingewiesen bei diesem Kongress, dass man als Mensch, der an Jesus Christus glaubt, ja eigentlich jeden Tag Veränderung erlebt. Martin Luther hat das einmal gesagt. Christsein ist eine tägliche Buße. Das heißt, immer wieder erkennen, huch, in mir und in meinem Leben gibt es Dinge, die gar nicht zu Gott passen, das zu bereuen, ihm zu bekennen und dann auch Änderungen vorzunehmen. Das geschieht täglich. Jedenfalls ist das gesund, dass das täglich geschieht. Es hat eben doch in unserem Leben vieles Platz, was das Leben beeinträchtigt. Und ich stimme Martin Luther zu, damit, dass das an jedem Tag wichtig ist, zu entdecken und auch aufzuräumen sozusagen, und dass es nie aufhört, solange wir uns in dieser Welt befinden. Deswegen sagte jemand, das Motto für uns Christen ist also nicht, ändere dein Leben, wurde ja schon oft so gesagt, sondern lebe dein Ändern. Lebe dein Ändern. Dazu hat Gott uns den Heiligen Geist geschenkt. Und im für heute vorgesehenen Bibeltext gibt uns der Missionar Paulus Hinweise dazu, was es bedeutet, sein Leben von Gott bestimmen zu lassen. Wir gucken uns das an unter dem Titel Geistreich Leben. Wir lesen aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 15 bis 20. Ihr könnt gerne mitlesen. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauf die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich habe die Aussagen von Paulus, Frigga Thun hat uns schon mit hineingenommen, vielen Dank, es sind mehrere Themen da drin. Eigentlich ist es ja das Thema, wie gestalten wir unser Leben, aber ich habe es in zwei Abschnitte unterteilt, dass wir uns das mal ein bisschen sortieren können. Geistreich leben, erstens, achte auf deinen Lebenswandel und zweitens, lass dich von Gott begeistern. Achte auf deinen Lebenswandel. Paulus ringt darum, dass das neue Leben, das wir durch Jesus Christus erfahren, nun auch zum Zug kommt bei uns. Seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Das Wort sorgfältig heißt im Griechischen akribos, da kommt unser deutsches akribisch her. Da sollen wir akribisch darauf achten, wie denn unser Lebenswandel aussieht. Wir sollen akribisch vorgehen, wenn es darum geht, wie wir unser Leben gestalten. Und zwar eben nicht als Unweise, sondern als Weise. Nun ist Weisheit ja ein sehr inhaltsschweres Wort und schon auch recht abgegriffen. Da wird schon jeder als Weise manchmal bezeichnet, der bloß von irgendwas eine gewisse Fachkompetenz oder so hat. Weise sein bedeutet die Fähigkeit zu wissen, wie das Leben gelingt und dieses Wissen ins Leben umzusetzen. Das ist weise. Also nur die Kenntnis davon hat noch nichts mit Weisheit zu tun oder bedeutet noch nicht Weisheit. Weisheit ist einerseits eine Sache der genauen Beobachtung und der Auswertung davon, was aus welchen Verhaltensweisen folgt. Wir haben in der Bibel ja sogenannte Weisheitsschriften, wie zum Beispiel das Buch der Sprüche. Da finden wir lauter Lebensweisheit anhand von Beobachtung. Von einem Mann geschrieben, der vermutlich die Weisheit mit größeren Löffeln gefressen hatte als andere. Der hat nämlich Gott speziell darum gebeten, ein weises Herz zu bekommen. Und Gott hat ihm das auch noch geschenkt. König Salomo. Aber die Autoren der Bibel, auch das Buch der Sprüche im Besonderen, weisen an vielen Stellen darauf hin, dass Weisheit letztlich eine Frage der Beziehung zu Gott ist. Der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn. Und den Heiligen erkennen ist Verstand. Also Weisheit beginnt dort und auch erst dort, wo man Gott fürchtet, wo man Gott ernst nimmt, wo man Gott als den Schöpfer und Herrn des Lebens anerkennt. Weisheit heißt also nicht, da ist jemand nach menschlichen Maßstäben klug oder schlau, wie wir das sagen würden. Wir haben in der Bibel die Chance, die Wahrheit über uns und unsere Welt zu erkennen. Und Paulus legt uns ans Herz, unser Leben entsprechend zu gestalten. Er wird ja noch etwas genauer. Achtet nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und jetzt müsste man dort einsetzen, indem ihr die Zeit auskauft. Denn es sind böse Tage. Indem ihr die Zeit auskauft, denn es sind böse Tage. Warum er hier das Wort vom Kaufen verwendet, weiß ich auch nicht. Ich vermute jetzt mal so, dass man ja beim Kaufen also nun wirklich darauf achtet, dass man alles rausholt, was geht. Man gibt sein Geld ja nicht einfach irgendwie da hin und ach, ist egal, sondern man will möglichst viel dafür bekommen. So ist das mit der Zeit wohl gedacht, sagt Paulus, dass möglichst viel Sinnvolles dabei herauskommt. Ich habe das mit einem anderen Bild bei mir mal wieder aus dem Fußball als Jugendlicher schon verstanden, bevor ich überhaupt Jesus kannte, was das bedeutet, die Zeit so richtig auszunutzen. Es gab zweimal in meiner Karriere als Fußballer, die ja nun leider nicht besonders lang war, die Gelegenheit oder die Erfahrung, dass wir bei einem Hallenturnier, wo die Spiele nur 10 Minuten lang sind, also sehr kurz, normalerweise gewinnt bei einem Hallenturnier, also oder oftmals die Mannschaft, die das erste Tor schießt, weil man es in der Regel schafft, noch ein paar Minuten dann das Tor zu verteidigen und dann hat man das Spiel ja am Ende gewonnen. Und wir lagen nun zweimal bei einem Turnier schon 2-0 zurück beim Hallenturnier. Und es wurde schon die nächste Spielpaarung angesagt. Das heißt, fürs nächste Spiel machen sich bitte bereit, folgende Mannschaften. Und man weiß, gleich pfeift er ab. Sind vielleicht dann noch 2 Minuten bis zum Ende. Jetzt hätte man aufgeben können. Aber ich wollte immer gewinnen. Egal, was ich gemacht habe beim Sport. Immer alles geben. Das vermittle ich auch heute meinen Fußballern, deren Trainer ich bin. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, den 2-1 Anschlusstreffer zu erzielen. Und das hat uns beflügelt und wir haben noch mehr Gas gegeben und haben auch noch das 2-2 geschossen. Sofort nach dem Anschluss. Und unsere Gegner waren ganz offensichtlich davon sehr beeindruckt und auch geschlagen, sodass wir sogar noch das 3-2 fast mit dem Schlusspfiff erzielt haben. Es ist, also, vielleicht, das kann man vielleicht nur als Fußballer nachvollziehen, aber sowas schafft man nicht. Und wir haben es dann nochmal erlebt bei einem anderen Hallenturnier. Das wurde für mich zu einer tiefen Erfahrung, die mich fürs Leben was gelehrt hat. Matthias, aufgeben kannst du dann, wenn es vorbei ist. Vorher machst du alles, was geht. Immer. Und jetzt spricht Paulus davon, nutzt die Zeit, Leute. Es sind böse Tage, sagt er. Das klingt ein bisschen seltsam. Ja, wir haben in der Bibel tatsächlich die Rede davon, dass in dieser Zeit in unserer Welt der Böse, der Gegner Gottes, das Kommando hat an vielen Stellen. Das zeigt sich nicht nur bei Terroranschlägen oder so, sondern im täglichen Leben zeigt sich das. Paulus hat das ein paar Kapitel später im Epheserbrief so ausgedrückt, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Dieser Böse hindert Menschen daran, die Wahrheit zu entdecken. Entsprechend auch das Leben angemessen zu gestalten. Und Gott wird dieser Zeit ein Ende setzen. Wir leben in einem Kampf und irgendwann ist er vorbei, weil Gott sagen wird, jetzt ist Schluss und dann wird er seine neue Welt aufrichten, sein Friedensreich. Und Paulus charakterisiert hier, das finden wir sonst nicht den gleichen Ausdruck, charakterisiert hier die Tage, die wir bis dahin erleben, als böse Tage, also als böse Zeit. Wenn wir das in der Bibel weiter verfolgen, wofür die Zeit eigentlich da ist, dann lesen wir auch davon, zum Beispiel im 2. Petrusbrief, dass sie dazu da ist, dass Menschen zu Gott umkehren. Deshalb lässt Gott die Zeit noch, obwohl sie so vom Bösen gefüllt ist an vielen Stellen. Und jetzt sagt Paulus, wir sollen die Zeit nutzen. Irgendwann läuft sie ab. Bis dahin sollen Menschen ihn kennenlernen. Er will seine Liebe gerne verbreiten in dieser Welt. In Wort und in Tat. Mir ist dabei auch immer vor Augen, was die Freunde von Jesus erlebt haben, nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist. Und dann hat er sich von ihnen verabschiedet und wurde dann vom Vater in den Himmel aufgenommen. Und die Jünger stehen da so und gucken in den Himmel. Also ich kann es mir gut vorstellen, dass man da also guckt, und wo ist er denn jetzt? Und dann stehen da zwei Männer bei ihnen. Und die sagen ihnen, was guckt ihr da, was steht ihr da eigentlich da und guckt zum Himmel? Genauso wie er jetzt von euch gegangen ist, wird er wiederkommen. Und dann gingen die nach Jerusalem und taten das, was Jesus ihnen gesagt hatte. Also die Engel haben die daran erinnert, Leute, es ist jetzt nicht Zeit rumzustehen und in den Himmel zu starren. Er ist weg, ja, ihr seht richtig, er wird wiederkommen, jawohl, und jetzt wisst ihr, was zu tun ist. Zeit auskaufen. Sorgfältig darauf achten, wie wir unser Leben führen, beginnt vermutlich damit, dass wir mit Jesus darüber sprechen, sag mal, wie siehst du mein Leben eigentlich? Wie wär's, wenn wir mit ihm mal unseren Terminkalender öffnen und mal fragen, sag mal, Jesus, was sagst du eigentlich dazu? Ist da genügend Zeit zum Entspannen? Und nehme ich die wirklich zum Entspannen? Und wofür setze ich meine Zeit eigentlich ein? Ist es das, was Gott vorhat in dieser Welt und in meinem Leben? Vermutlich deshalb sagt Paulus ja auch, werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Das ist eine Sache der Erfahrung. Wenn man Gott beim Wort nimmt, macht man Erfahrungen und dann kann man tiefer eintauchen. Tut man das nicht, bleibt es einem auch verschleiert, was Gott eigentlich so will. Wir haben dazu die Gebote, aber sie umzusetzen, ist eine Frage auch der Lebenserfahrung. Und nun empfiehlt Paulus uns hier einen TÜV. Beim Auto machen wir das natürlich, damit der Motor rund läuft. Der geht sonst auch kaputt und fährt vielleicht irgendwann nicht mehr, dann bleiben wir liegen. Mach doch mit Gott mal, bei Gott mal einen TÜV deines Lebens. Dann kann der Motor laufen. Das bestimmende Merkmal dessen, was Jesus in diese Welt gebracht hat, ist die Liebe Gottes. Und das ist auch das Bestimmende in unserem Leben. Und darauf können wir uns einstellen. Das will Gott. Und er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, zum Beispiel. Ich bete ja deshalb täglich das Vaterunser, weil ich weiß, dass mein Herz es von alleine immer nicht will, also von mir aus, das, was Gott will. Deshalb bete ich es extra, damit Gott das in meinem Leben dann trotzdem macht. Mitunter auch gegen mich an sozusagen. Aber er will unseren Willen nicht brechen. Auch wenn das manchmal in christlichen Kreisen schon behauptet wurde. Gott will unseren Willen gewinnen. Er macht das nicht gegen dich. Auch nicht über dich hinweg. Haben wir letztes Mal schon mal. Auch nicht an dir vorbei. Durch dich hindurch möchte er mit seiner Liebe. Und nachdem Paulus uns den TÜV empfohlen hat, unseres Lebens, führt er uns dahin, wie unser Herz eigentlich gefüllt werden kann, was denn dann reinkommt in unser Leben. Lass dich von Gott begeistern. Sauft euch nicht voll Wein. Offensichtlich war das nötig, das in Ephesus zu sagen. Da gab es Saufgelage, Orgien, hier ist nicht gemeint, dass man keinen Tropfen Alkohol trinken darf. Das ist für manchen das Richtige, so, aber nicht für jeden. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass das, was Gott uns zum Leben geschenkt hat, nicht mehr genossen wird, sondern dass das Übermaß wegbleibt. Dass es im Maß bleibt. Dass sie uns nicht berauschen damit und dass wir davon auch nicht abhängig werden. Denn das benebelt unsere Sinne und nimmt uns die Kontrolle. Ich als jemand, der keinen Alkohol mag, frage mich ja immer, wenn Leute feiern gehen wollen, warum die sich dann besaufen. Wenn ich was zu feiern habe, möchte ich das doch erleben und nicht hinterher nicht mehr wissen, was ich da gemacht habe. So, aber das kann ich ja leicht sagen, als einer, der keinen Alkohol mag. Spannend finde ich aber diese Grundeinstellung. Sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, also der Mensch verlottert dabei im Laufe der Zeit, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Wir füllen unser Herz ja immer mit irgendetwas. Paulus sagt, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Lass dich von Gott begeistern. Wie geschieht das? Es ist wieder diese Verbformen, die verwendet werden, machen wieder deutlich Doppelpunkt. Lasst euch vom Geist erfüllen, Doppelpunkt. Indem ihr einander ermuntert mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Indem ihr Gott singt und spielt in eurem Herzen. Und indem ihr Gott Dank sagt, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. So wird das Herz mit Heiligem Geist gefüllt. Das ist zum Beispiel die Bedeutung von Gemeinde. Wir haben einander, weil wir alleine gar nicht klarkommen sollen. Hier ist der Raum, wo wir einander ermuntern sollen. Mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Das sind unterschiedliche Liederformen. Alte, wie zum Beispiel die Psalmen, aber das sind auch sonst Hymnen, auch, können auch neue Hymnen sein. Ja, Lieder, die uns mit hineinnehmen in das, was wir an Gott haben und was er uns schenkt. Gott loben, Gott danken und uns zusingen, zusprechen, wer Gott ist und was Gott für uns hat. Das Singen, Gottesdienst überhaupt, ist keine Pflichtübung. Da muss man gewesen sein, um einen Haken zu machen. Das ist wie mit dem täglichen Gebet und dem Bibellesen. Das geht nie darum, irgendwo hinter einen Haken machen zu können. Es geht darum, dass Gott dir gerne begegnen will, dass er uns beschenkt und dass er unser Leben so eingerichtet hat, dass wir nicht alleine zurechtkommen. Ulrich Berzani hat mal gesagt, und ich finde das einerseits einseitig und andererseits gut, wer Probleme mit dem Glauben hat und nicht in den Gottesdienst geht, der ist selber schuld. Ich würde sagen, wenn du merkst, dass du Probleme hast, ist es schon längst zu spät. Es geht darum, ständig gefüllt zu werden. Gerade mit dem, was vorher gesagt wurde, die Zeit nutzen, verstehen, was Gottes Wille ist. Das geschieht, wenn Christen zusammen sind, wenn wir gemeinsam auf Gott hören, wenn wir gemeinsam Gott singen. Und das mit dem Danken ist ja tatsächlich etwas Besonderes, finde ich, weil uns oft gar nicht danach zumute ist, wie Frigga Thun uns auch schon nochmal wieder mit hineingenommen hat. Und hier wird gesagt, sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich glaube, dass dieser Zusatz im Namen unseres Herrn Jesus Christus da besonders bedeutend ist. Im Namen heißt ja zum Beispiel im Auftrag oder mit seiner Legitimation. An Jesus wird zum Beispiel besonders deutlich, dass die Dinge äußerst schlecht laufen können. Ja, aus meiner Sicht ist das Leben von Jesus das Beispiel dafür, dass die Dinge schlecht laufen können. Er wird zu Unrecht hingerichtet. Und das Leben von Jesus ist das Beispiel dafür, was Gott daraus macht, nämlich Rettung für die ganze Welt. Wenn du Gott anfängst zu danken, ich sag mal, fang doch an damit zu danken für das, wo dir nach zumute ist, wo du das auch schon entdeckst. Und dann kannst du es mal wagen, auch zu danken für Dinge, wo du den Eindruck hast, also das kann auch jetzt nicht gut laufen hier. Wir haben immer Grund, Gott zu danken, aber alle Zeit für alles ist schon eine ziemliche Herausforderung. Aber fangen wir doch mal an, die Dinge mit Gott zu besprechen, die in unserem Leben aus unserer Sicht völlig schief laufen. Und dann wollen wir doch mal gucken, was für einen Blick wir darauf kriegen. Bei Jesus wurde deutlich, mit dem Schlechtesten, was geschehen ist, hat Gott das Beste gemacht. Ich habe gerade neulich jemandem gesagt, als wir irgendwie über Lebensalter sprachen, vielleicht war es letzten Sonntag oder war es am Mittwoch, und ich habe da gesagt, ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich 51 bin, ich möchte nämlich keinen Moment meines Lebens missen. Oh, es gab schon manche Momente, aus denen ich gerne mal rausgekommen wäre und die ich lieber nicht erlebt hätte, gefühlsmäßig. Aber ich kann euch überhaupt nicht sagen, ob Gott mich mehr beschenkt hat mit den schönen Momenten, als mit denen, die sich echt schlecht angefühlt haben. Ich vermute fast, dass die zweiteren sogar die wichtigeren waren. Aber wozu muss ich es denn sagen? Gott danken, den Blick darauf richten, stopp. Ja, es mag dir schlecht gehen, aber du hast Jesus und bei dem hast du es gut. Und jetzt guck dir das mal an mit diesem Blick und rechne mit dem Unsichtbaren, mit dem Gott, der beste Gedanken über dich hat. So die Zeit nutzen, ihr Lieben, indem wir uns von Gott füllen lassen und das Leben dann entsprechend gestalten. Oft hört sich das für uns an wie so ein Anspruch, den man ja gar nicht schaffen kann. Und da muss ich schmunzeln über mich selber und über uns. Was wir nicht schaffen können, ihr Lieben, ist das Leben aus eigener Kraft zu leben. Immer da, wo wir Gott raushalten wollen, machen wir alles kaputt. Wir hatten davon was Gutes. Das denken wir nur immer. Mit Gott leben ist nicht anstrengend. Es ist das Leben. Alles andere ist nur anstrengend. Und es gilt, den Blick aufs Wesentliche zu richten. Und ich wurde hier wieder an den Film Time erinnert. Ich weiß nicht, ob ihn inzwischen, ich habe das vor einiger Zeit schon mal gesagt, ob den inzwischen mal welche geguckt haben. Lohnt sich, finde ich. Wo Leute ihre Lebensuhr in der Hand haben, ja, bestimmte Tage und Jahre und so. Wer arm ist, hat nur noch ein paar Stunden oder Minuten da drauf. Die Mutter des Hauptdarstellers stirbt auf dem Weg, weil sie ihren Sohn gerne erreichen wollte, der leider, oder musste sie nach Hause laufen, einer von beiden musste nach Hause laufen, weil das Busfahren inzwischen so teuer geworden war, dass die Lebenszeit nicht mehr reichte dafür. Und sie sehen sich noch entgegenlaufen und sie fällt um. Die Zeit ist abgelaufen. Das ist also eine furchtbare Szene. Und macht das ganze Elend dieses Films deutlich. Reichtum heißt Zeit haben. Und dann gibt es einen Menschen, der taucht in der Gegend der Armen auf. Das war alles schön abgeriegelt und so weiter. Die Reichen lebten irgendwo ganz weit weg. Ja, die mit 100 Millionen Jahren und so. Und einer taucht auf plötzlich in der Welt der Armen, der aus der Welt der Reichen kommt, mit 100.000 Lebensjahren. Und er hat keine Lust mehr. Dem ist es über. Immer nur da zu sein. Ich sag mal, so ist es, wenn das Leben nicht sinnvoll ist, wenn man den Sinn nicht erkennt. So. Und der schenkt dem Hauptdarsteller, als dieser schläft, weil er ihm irgendwie geholfen hat, schenkt er dem seine Lebenszeit. Und schreibt noch auf die verstaubte Fensterscheibe, don't waste my time. Vergeude meine Zeit nicht. Eine bewegende Stelle, finde ich. Ein bewegender Satz. Von jemandem, der des Lebens überdrüssig war. Und deshalb seine Lebenszeit einem anderen schenkt, die der nie verdienen könnte. Wir haben unsere Zeit, unser Leben von einem bekommen, dessen Leben äußerst lebenswert war. Davon haben wir noch gar nicht so richtig Ahnung, wie lebenswert das Leben von Jesus war. Und wie gerne er gelebt hat, weil er in der Liebe des Vaters zu Hause ist. Und der hat es freiwillig für dich gegeben, damit du leben kannst. Nutze die Zeit, sagt er jetzt. Er kommt nicht vom Negativen her, Paulus. Er sagt, kauf die Zeit aus. Setze sie sinnvoll ein. Und insofern, lebe dein Ändern. Wir haben jetzt am Wochenende, also an den beiden Tagen, auch den Satz gehört, wer aufhört, Christ zu werden, also immer wieder Veränderung ins Leben zu nehmen, hat aufgehört, Christ zu sein. Das finde ich spannend. Und ich wünsche mir, dass wir für unsere Umgebung Menschen werden, an denen die Liebe Gottes erfahrbar wird. Ein Gesprächsnachbar von mir hat das so gesagt: Wir sind als Gemeinde eine viel kleine Filiale der Liebe Gottes. Eine kleine Filiale der Liebe Gottes. Geistreich leben. Für Jesus hast du äußerste Bedeutung. Mit seinem Geist will er deine Lebenskraft sein. Was er für dich und diese Welt will, ist immer das Beste. In seiner Liebe und Leitung kannst du echt leben. Amen.